Duo Digitale mit Alexander Otto und Marcel Brin-Döpke. Euer News-Aperitif für alle wichtigen Themen aus der Welt des digitalen Handels.
Ja, ist denn heute schon Weihnachten? Manche von unseren Hörern kennen das noch. Nein, es ist nicht. Es ist sogar mehr. Es ist nämlich irgendwie Geburtstag und Feiertag zusammen heute. Es ist ein Jubeltag, zumindest wenn man einen Podcast macht. Also willkommen zu diesem Jubiläum der Spezialepisode 29 bei Duo Digitale heute mit einem ganz speziellen Gast, den ich aber gleich noch ganz speziell vorstellen will. Erstmal rüber, so wie man in Bayern sagt, zu meinem Spezi, dem Leuchtturm unter den Digitalisten und Podcastern. Und das nur, weil er eben ganz schön helle ist im Oberstübchen. Moin, moin, Marcel Brin-Döpke, wie man ja in Hamburg sagt. Hamburg Teil 1 heute sozusagen, als kleiner Teaser. Ja. Wie geht's da oben im oberen Land und Oberstübchen?
Erstmal Moinsen, mein Bester, wie wir hier oben sagen würden. Schön, dich mal wieder zu hören nach langer Zeit. Danke für die Blume mit dem hellen Oberstübchen. Das natürlich nur daran liegt, dass ich eine Dachluke in meinem Dachboden habe. Aber ja, freut mich sehr, dass wir uns mal wieder hören. Geht ja auf den ECD zu, da werden wir uns dann auch wieder live und in Farbe sehen. Ist denn heute schon Weihnachten? War übrigens das Motto meiner Abi-Feier. Von daher fühle ich mich mehrere Dekaden jünger. Alleine dank deines Intros, aber zum Glück geht der Podcast heute ja nicht About Me.
Oh, der ist tief,
Marcel. Der ist sehr tief,
witzig, ja. Dass du Dachboden sagst, nur falls man irgendwelche Geräusche hören sollte. Ich habe tatsächlich Handwerker auf dem Dachboden. Ich habe ihnen gesagt,
natürlich,
dass ich einen Podcast aufnehme. Die haben mich nur fragend angeguckt und haben weitergehämmert. Jetzt gucken wir mal, wie es läuft.
Wird dein Haus mal fertig eigentlich? Weil ich glaube, in jeder zweiten Episode ist entweder Terrasse, Baumschnitt
natürlich
oder Dachboden.
Ja, aber so muss das sein. Ja? Und wenn ich dann nicht im Podcast bin, mache ich da auch viel selber. Aber heute nicht.
Das war ja.
Weil wir natürlich gar nicht mehr lange über meinen Dachboden zum Beispiel oder über dein Oberstübchen oder um den heißen Brei rumreden wollen. Auch wenn es schon wieder so viel News gibt. Ja, ich habe heute gelesen, Lululemon bekommt eine neue CEO und die kommt von Nike und das wäre schon wieder ein super Thema. Aber das sparen wir uns heute alles, weil dieses Karussell ist ja eh ständig am Drehen. Nein, wir haben eben heute jemanden zu Gast, der selbst in schöner Regelmäßigkeit für News sorgt im E-Commerce und im Global Retail, sage ich jetzt einfach mal, die dann auch große Wellen schlagen. Und wir haben uns überlegt, dass wir da irgendwie 7 Themenbereiche vorbereiten und unseren Gast damit konfrontieren und dass wir dann so einsteigen in die Marktplatzwelt und Retailwelt. Und jetzt in unserem kurzen Vorgespräch haben wir vieles davon gleich wieder über den Haufen geworfen und das ist richtig gut so, weil so funktioniert das mit unserem Gast und dem Gründer von und Co-CEO von About You und von Scale. Herzlich willkommen. Moin, Nummer 2 nach Hamburg. Willkommen, Tarek Müller bei uns im Podcast. Hallo.
Moin, danke, dass ich hier sein darf.
Ja, das ist eine große Freude. Ich habe gedacht, wir steigen mal mit einem kurzen Intro ein, bevor wir jetzt da unsere Themen dann auch bearbeiten. Du bist ja tatsächlich recht präsent, also zum Beispiel in unserer Bubble oder in der Retail-Bubble. Man weiß viel über dich und über die Gründung und über was letztes Jahr mit Zalando passiert ist und so weiter. So ein bisschen deine Vita haben viele verfolgt. Aber mich würde interessieren, ob es da was gibt, was denn die Leute vielleicht noch nicht so wissen. Zum Beispiel Hobbys, Lieblingsband, den du hinterherreist oder was du am besten kochen kannst, ob du überhaupt kochst oder wie sehr du fluchst, wenn du Sport machst oder ob du eher derjenige bist, der das nicht macht. Gibt es sowas, so eine Sache, wo du sagst, heute ist der Moment, wo ich mal erzähle, wie ich meine Spaghetti Carbonara mache oder so?
Ich führe ein relativ langweiliges Privatleben. Die meisten haben ja mal irgendwelche coolen Hobbys. Ich würde wirklich sagen, wenn ich meine 2 Main-Hobbys auflisten müsste, wäre das erste spazieren gehen an der Alster hier in Hamburg, dabei Podcast hören. Ich habe so eine Tochter seit 16 Monaten, das macht noch mehr Spaß, mit dem Kinderwagen durch die Gegend zu schieben. Einer am Wochenende wieder irgendwie, glaube ich, 30.000 Schritte abgefackelt beim Spazierengehen. Und das Zweite ist...
Du oder die Tochter?
Nee, ich. Also. Und das Zweite ist wahrscheinlich auf der Couch sitzen und vorm Fernseher essen und Trash-TV gucken. Ja. Also keine ausgefallenen Hobbys hier.
Ich finde es total
Traum
gut.
Mein Traum ist es ja noch, wenn ich irgendwann mal Zeit habe, ja, will ich unbedingt mal bei so einer Trash-TV-Sendung so in der Produktion, weißt du, so dass du so das Kind ist im Hintergrund. Nee, mitmachen würde ich jetzt ungern, ne? Wobei hätte ich auch voll Bock drauf eigentlich, aber das würde, glaube ich, also das würde nicht gut kommen, ja. Nee, aber so in der Produktion dahinter, so die zu sehen, wie es hinter den Kulissen abläuft, fände ich schon cool.
Also das glaube ich auch, wenn der Beißenherz öfter mal Gruß, Mickey erzählt, wie es hinter dem Dschungel, was da so los ist, also auch was sie, wie geniale Schreiber da auch am Werk sind und was ja. Das für ein Apparat ist, das finde ich auch natürlich total.
Ich finde, Trash-TV ist in manchen Bereichen wirklich eine hohe Kunst der Kreativität, auch die blinden Schreiber und so, das müssen ganz verrückte Leute sein alles.
Ja, also würde ich total zustimmen. Also fangen wir schon an, vielleicht mit einer ersten unpopulären These, ja. Also hohe Kunst des Trash-TV. Deswegen danke. Ich kann mich übrigens total damit, seit ich Kinder habe, sowieso total damit identifizieren, spazieren und Sofa. Jetzt ein bisschen weniger TV, sind dann eher so, also Trash-TV sind eher Serien hier, aber der Moment, wo echt sagt, nee, jetzt ist mal nur dieser Kanal und sonst nix, das ist wahnsinnig wertvoll.
Du sagst doch immer, du guckst nur Arte und liest irgendwelche...
Da kommen auch ganz schön trashige Sachen manchmal, du. Und Serien kommen da auch.
Guck mal
Nein, an. Guck da kommt nicht nur Arte. Wie kriegen wir jetzt von Arte die Brücke zurück zum Handel? Kein Problem, ist ja auch eine gewisse Kunst. Deswegen übergebe ich aber jetzt mal für die erste Runde an dich, Marcel, weil alles, was jetzt so ums Thema Marktplatz geht, da kann ich nur zugucken, wie ihr Giganten-Experten darüber redet und ich schaue mal, ob mir was dazu einfällt. Aber bitte, lasst uns die Spiele eröffnen.
Ja, schauen wir mal. Wir haben tatsächlich überlegt, wir steigen mal mit dem Marktplatz-Thema ein, um uns darüber auch so ein bisschen ranzurobben. Schon deshalb, weil About You ja sich auch in den letzten Jahren noch mal ein bisschen weiter Richtung Marktplatz geöffnet habt. Ihr habt ja zwei Modelle weiter. Erst so ein kuratierter Dropshipment-Anbieter. Ich weiß nicht, ich hatte mal ein Podcast mit dem Kollegen sagte, nein, wir sind kein Marktplatz, aber das habt ihr jetzt im letzten Jahr durchaus verändert. Deswegen dachten wir, fangen mit dem Thema mal an und würde mal eine These gleich mal in den Raum schmeißen, dass Marktplätze eigentlich das Stand heute dominierende, wachstumsstärkste Handelsmodell sind. Also klassische Online-Retailer haben schwer, klassische Markenshops von Brands, D2C-Brands haben schwerer. Was heißt denn das für eine Marke, wenn sie sich eigentlich in ihrem Absatz und Umsatz auf Mittler wie Marktplätze verlassen muss? Ändert es die Art und Weise aus deiner Sicht, wie Marken erfolgreich sind? Ändert es auch die Kommunikation vielleicht zwischen euch und den Marken, wenn ihr darüber sprecht, wie sie mit euch zusammenarbeiten können?
Also erstmal würde ich der These sozusagen zur Hälfte nur zustimmen, weil ich glaube eigentlich, das Winning-Modell sind die Hybrid-Modelle. Damit meine ich jetzt aus Sicht der sozusagen Plattform, also das, was man so typischerweise oft als Plattform bezeichnet. Ne? Was meine ich mit Hybrid ist quasi, wenn du dir die erfolgreichen Modelle anguckst, oder sag mal, wer wächst, ja, dann sind es in der Regel nicht die Full-Retailer, also die nur ein Wholesale-Buy haben, aber ehrlicherweise auch nicht die vollen Marktplätze. Ne? Also ich meine, wie viele Marktplätze gab es? Unfassbar viele, ich kann die schon alle gar nicht mehr aufzählen, weil die alle pleite gegangen sind, ne? Selbst so ein eBay als Platzhirsch hat es nicht so ganz geschafft. Im Second-Hand-Bereich gibt es natürlich einen starken Case, also Vinted. Das C2C-Modell, das würde ich ein bisschen ausklammern, aber also quasi mit Neuware einen reinen Marktplatz gibt es keinen. Ne? Farfetch im Luxusbereich, aber selbst die sind ja dann irgendwann in den Own-Buy gegangen. Ne? Und selbst wenn es nicht mal im Luxus klappt, dann klappt es eigentlich nirgends. Ne? Das heißt, ich würde sagen, die reinen Marktplätze haben nicht funktioniert und die reinen Retailer tun sich extrem schwer und das Winning Model sind halt die Hybriden, also das sind sozusagen die Plattformen, die eigene Infrastruktur betreiben, also die wirklich eine Logistik eben selbst orchestrieren, Payments selbst orchestrieren, die einen eigenen Einkauf haben, Amazon ja auch bis heute, knapp 50% Own Retail, ne? Und das eben aber kombinieren mit einem Marktplatz. Und das sind aus meiner Sicht die Winning Modelle und die sieht man jetzt gerade auch eigentlich überall aus dem Boden sprießen, ja. Das heißt, die ehemaligen reinen Marktplätze nehmen den Own Retail dazu und die andere Richtung passiert natürlich häufiger. Händler, die eben aus einer reinen Handelsfunktion kommen, erweitern sich eben um Marktplatz. Das sorgt natürlich auch dafür, dass es gerade eine Explosion an Marktplätzen gibt aus Sicht der Marken. Ich meine, in Deutschland gibt es so ein bisschen die Klassiker, ein Zalando, ein About You, ein Otto, die alle mittlerweile ausgereifte Marktplätze haben, den Amazon natürlich als allererste. Aber dann gibt es ja auch noch eine ganze Klade, das wisst ihr besser als ich jetzt, ne? Eine ganze Klade, sag ich mal, an kleineren Marktplätzen. Und wenn man dann eben ins Ausland guckt, was weiß ich, hat man eben einen Allegro in Polen, einen Bohlen in Holland, einen Imac in Rumänien und so weiter und so fort. Ja, also wahrscheinlich in Europa gibt es mittlerweile 50 plus Marktplätze, auf die man eben onboarden kann. Best Secret jetzt, soweit ich weiß, ja auch noch ein Marktplatz. Also es ist eine unglaubliche Explosion an Marktplätzen, aber wenn man eben genauer hinguckt, sind das in der Regel Hybridmodelle. Und insofern das aus meiner Sicht erstmal so eine These, dass das am besten funktioniert. Auch ein Temu und ein Shein im Übrigen, beides Hybridmodelle. Ne? Also auch die Asiaten fahren die Hybridversion. Ich glaube, aus Sicht der Marken heißt das, dass ich glaube, wir sind noch nicht so weit, dass man sagen kann, die Bewirtschaftung rein eines, also gerade im Modebereich, rein Marktplatzbewirtschaftung, es gibt noch keine riesengroßen Marktplatz-Only-Brands. Ja. Es ist interessant, dass eigentlich sowohl die Brands, die Wholesale-Only gestartet sind, den Marktplatz dazu nehmen, als auch oft tatsächlich die Brands, die Marktplatz-Only gehen, dann einen Wholesale-Part dazu nehmen. Ja. Also am Ende ist es so, die Händlerschicht hat sich irgendwo das Hybride als gewinnendes Modell herauskristallisiert, aber ehrlicherweise auch bei den Marken. Also unsere Top 20 größten Marken sind alle Hybrid. Das heißt, die machen alle Wholesale plus Marktplatz. Und innerhalb von Marktplatz machen sie in der Regel wiederum Hybrid, nämlich Fulfillment Buy plus Dropshipping. Ja. Das heißt, am Ende kannst du eigentlich sagen, die Marken, also sowohl die Händler-Plattformseite als auch die Markenseite bewirtschaftet in drei Modellen. Großhandelseinkauf, also Pre-Order, komplettes Warenrisiko auf Händlerseite, Fulfillment Buy, also eine Art Kommissionsgeschäft, wo die Marke letztendlich die Ware ins Lager der Plattform legt, also Fulfillment Buy Amazon, Fulfillment Buy About You und so weiter und eben ein Dropshipping. Und am Ende ist es immer vom einzelnen SKU abhängig, was ist eigentlich das sinnvollste Modell. Es gibt halt eben viele SKUs, wo man einfach sagen muss, das Wholesale-Modell ist nach wie vor ein extrem effizientes Modell und auch so eine Art Risk-Sharing, Liquiditätsoptimierung von beiden Seiten. Dann gibt es eben so ein bisschen, das ist so die Dauerbrenner-Topseller, da weiß man, die wird man verkaufen, sichert auch sozusagen Produktionskapazitäten für die Marke ab und so weiter. Dann gibt es eben diesen Midtail oder Produkte, wo vielleicht die Marke Wachstum treiben will oder Marktanteil gewinnen will, wo sie sagt, da gehe ich quasi mehr ins Risiko, weil das strategisches Interesse, das sind meistens die Waren, die man dann quasi ins Lager des jeweiligen Händlers packt aus Sicht einer Marke. Und dann gibt es eben den Longtail, der über Dropshipping bewirtschaftet wird. Und alle Modelle haben ihre Vor- und Nachteile. Ein riesengroßer Vorteil, der sich gerade rauskristallisiert, eigentlich im Marktplatzmodell, ist halt, dass man sozusagen die Lead-Times extrem verkürzt. Also die Marken können selbst die Entscheidung treffen, was sie produzieren wollen und sind viel schneller damit live. Und das ist gerade in der Mode, aber auch in vielen anderen Bereichen eben relevant, weil man dadurch natürlich sehr viel schneller auf Trends reagieren kann, ne? Sodass man eben mit dem Marktplatzmodell sehr schnell auf Trends reagiert und eben mit dem Wholesale-Modell in der Regel so ein bisschen das Grundrauschen an, sag ich mal, Never-Out-of-Stock-Topsellern letztendlich bewirtschaftet. Ja, und das ist etwas, was man tatsächlich weltweit gerade sieht, was am Rennen ist. China immer ein bisschen ausgenommen, was ein sehr, sehr spezieller Markt ist.
Wenn ich da nochmal eine Anschlussfrage zum Thema sozusagen eigener Einkauf Wholesale versus die gesamte Kette anzubieten. Man sagt, das ist eigentlich die Hybridmodelle gewinnen. Ist es aus deiner Sicht die Tatsache, dass man tatsächlich aus eurer Sicht jetzt über You gesprochen einen eigenen Einkauf anbietet, um auch selber eine Kuratierung sicherzustellen, eine Angebotsbreite zu sichern? Oder ist es eher die gesamte Wertschöpfungskette bereitzustellen mit Logistik? Also was macht so ein Hybridmodell einem eBay-Modell, wenn Sie überlegen, oder ich darf nur, dass eBay jetzt kein Fashion-Player ist, aber ich würde dir recht geben, dass sozusagen Hybride eigentlich die erfolgreicheren sind. Aber was ist der Kicker? Ist es das Wholesale-Geschäft oder die Tatsache, dass sie eigentlich, weil sie Wholesale machen, eine ganz andere Palette an Services anbieten können?
Also ich glaube, warum diese Hybridmodelle am besten funktionieren, ist eben eine Kombination aus vielen Faktoren. Aber am Ende des Tages geht es halt darum, dass du sozusagen die Effizienz des einzelnen SKUs optimierst. Und da gibt es halt eben, wenn man jetzt sagt, diese drei Modelle existieren, also Wholesale, Fulfillment Buy oder Dropshipping, gibt es immer eigentlich ein Modell, was sehr klar das Beste ist. Aus der Triangel quasi effiziente Produktabwicklung, ja, also quasi im Wholesale und Fulfillment Buy hast du halt eine Kartonkonsolidierung, ja, das heißt, du versuchst sozusagen die logistische Strecke zu optimieren zum Kunden, indem du sozusagen mehr als ein Item eben zum Kunden schickst. Damit optimierst du natürlich deine Logistikkosten, ja, weil du sozusagen eben einen Karton einmal den Transportweg zum Kunden hast und einmal zurück für die Retoure und die Mehrkosten eines einzelnen Artikels on top eben da nicht so sehr stark ins Gewicht fallen, ja. Das musst du aber immer abwägen mit der Kapitalbindung. Das heißt, einen Artikel eben ein halbes Jahr tot auf Lager liegen zu haben, um dann im Grunde genommen den effizienteren Transport zu haben, lohnt sich eben nicht, weil du hast da zu viel totes Kapital. Gerade in Zeiten, wo Geld nicht umsonst ist, ist halt eben Kapital, was auf deinem Lager liegt und also quasi letztendlich sich nicht dreht, produziert eine ganze Menge Kosten. Also das ist quasi die zweite Ebene. Und die dritte Ebene ist quasi die Kundenexperience. Ja, die Kundenexperience ist immer besser im Wholesale oder im Fulfillment Buy versus ein Dropshipping-Modell. Weil im Dropshipping funktioniert dann das Track and Trace oft nicht. Du kriegst halt mehrere Pakete. Der Retourenprozess ist kompliziert. Also es hat eine ganze Menge Nachteile. Sieht man auch immer in den NPS-Abfragen von Kunden. Dropshipping verliert immer. Ja, und ich glaube sozusagen in dieser Abwägung dieser drei Dimensionen, und dann hast du sozusagen noch eine kommerzielle Dimension, und das ist, wer übernimmt das Risiko dafür, dass sich die Ware verkauft, wer übernimmt das Pricing und wie machst du dein Cashflow-Management? Ja, quasi, das ist so ein bisschen die kommerzielle Dimension der Frage, welches Bewirtschaftungsmodell ist das Richtige? So, und ich glaube, warum halt diese Hybridmodelle besser performen, ist, weil sie eben einen größeren Blumenstrauß an Operations-Modellen haben, um für jedes für jeden SKU das richtige Operations-Modell zu finden. Und weil das Betreiben einer Logistikinfrastruktur nun mal ein echt strategisches Asset ist und eben für den Kunden eine deutlich bessere letztendlich Proposition am Ende des Tages liefert, ja. Und das ist etwas, was Investoren nicht mögen. Alle Investoren wollen ja immer Asset Light und mögen das nicht, wenn du ganz viel Logistik in deiner Bilanz hast und ganz viel Ware und so weiter. Das ist natürlich klar, das finden die Investoren jetzt nicht super geil. Aber ich meine, schaut man sich ein Amazon an, ich meine, die vertikalisieren immer weiter in ihrer Wertschöpfungskette, mittlerweile hin ja sogar zum Last Mile Carrier. Ich meine, das machen die ja nicht aus Spaß an der Sache, irgendwie super viele Mitarbeiter auf der Payroll zu haben oder halt irgendwie diese ganzen Lieferwagen in ihrer Bilanz zu haben, sondern das machen die, weil sie sagen, klar ist Asset Light besser, aber am Ende die Assets aufzubauen, bringt mir so einen strategischen Vorteil zum Kunden, aber eben auch zum Supplier, weil ich eben nochmal mehr Möglichkeiten habe, den Supplier letztendlich effizient zu bewirtschaften, dass es sich eben lohnt, diese Assets aufzubauen. So, und deswegen sagen die Kunden, ich mag Hybridmodelle, weil ich sozusagen die logistische Effizienz mag und auch das Ganze, sag ich mal, ein optimales Pricing mag und eben die Merchants/Seller mögen es, weil sie halt sagen, ich kann hier mein Sortiment eben effizient quasi auf diese Plattform bringen, weil mir diese drei Modelle zur Verfügung stehen. Und deswegen glaube ich halt, beide Seiten der Medaille, also die Supply- und die Demand-Seite, sind halt einfach optimierter in so einem Hybridmodell.
Mhm. Ja, also das sehe ich auch so. Das stößt natürlich auf eine Schwierigkeit, sozusagen auf die dritte Frage überzuleiten. Du gesagt hast, es gibt quasi auf SKU-Ebene ein optimales Modell, ne? Und wir sind ja schon bei den Marken froh, wenn sie eine Wholesale-Lieferung fehlerfrei irgendwo anders hinbekommen, geschweige denn zu wissen, wie eine Marktplatz-PNL aussieht. Also die Frage ist, was muss man als Marke aufbauen, deiner Ansicht nach, um das auch wirklich bestmöglich zu bespielen? Unter anderem auch vor dem Hintergrund, dass ja alleine eine Lieferung in ein Fulfillment-Beilager bedeutet, ich fasse die Ware nochmal an. Also das ist ja nochmal in der Regel on top Kosten, außer du bist in der Lage, vom Produktionsstandort direkt zu shippen, wo man sagen muss, das können die wenigsten. Und dann musst du ja quasi entweder live das managen oder du sagst, naja, okay, ich habe, wie du es geschrieben hast oder wie du gesagt hast, eigentlich mit diesen drei Level von Longtail, Midtail, Shorttail eigentlich eine Differenzierung. Aber ich stelle mir das unglaublich schwer vor, aus einer Markensicht sein Sortimentsportfolio dann ja auch nicht nur auf einem Marktplatz, sondern wahrscheinlich auf 5 bis 6 optimal zu steuern. Also würdest du sagen, da gibt es Marken, die das schon richtig gut drauf haben? Und wenn ja, wie machen die das?
Ja, die Komplexität ist massiv gestiegen, eben auf beiden Seiten. Also der Händler hatte früher ein deutlich simpleres Modell, aber auch die Marke hatte ein deutlich simpleres Modell, weil Wholesale einfach also im Wholesale ist die Gewaltenteilung einfach extrem klar, ne? Sozusagen, der Händler geht zur Marke und dann muss man sich gegenseitig ein bisschen finden in dem, was man eben ordert, aber im Grunde genommen mit dem Schreiben der Order ist alles andere im Prinzip Händlerrisiko. Aber auch Händler-Upside, also Händler-Downside, Händler-Upside, so die Gewaltenteilung ist extrem klar, ja. Also wenn der Intake quasi auf Seiten der Marke erfolgt ist, quasi ist Job done, ja. Dann werden die Boni ausgezahlt, so alles andere ist Händlerproblem, ja. In dem Modell muss man sagen, aus Markensicht, die Margen sind alle relativ ähnlich, ja, weil die Markups, also im Wholesale arbeitet man ja oft mit einem Markup. Man sagt, hallo lieber Händler, du hast ein Markup von 3. Das bedeutet eben, wenn ein Produkt für 30 Euro VK Inc. Mehrwertsteuer quasi an den Endkunden verkauft wird, kauft der Händler das für 10 Euro ein. So, das ist ein festgelegter Markup, ne? Das bedeutet aber eben aus Markensicht auch wieder, weil die Marken dann auch so eine Art Markup intern rechnen. Die wissen, okay, geil, ich vertick das Produkt für 10 Euro, der Händler verkauft es für 30 gegen Mehrwertsteuer an den Endkunden weiter und ich produziere es dann am Ende für 5. Ja, so, das ist eine klassische P&L, mega simpel, ist prozentual fast immer gleich. Ja, also der Händler verkauft es für 30, da geht die Mehrwertsteuer ab und da muss er aber noch ein bisschen diskontieren. Am Ende hat der Händler irgendwie so grob 50% Bruttomarge und die Marke hat auch irgendwie so 50% Bruttomarge. Pi mal Daumen. Ja. So, die Marke macht dann damit 10-20% EBIT und der Händler macht ungefähr 10% EBIT, aber auf mehr Volumen. So, das ist quasi die in Anführungsstrichen alte Welt. Und die Optimierung in dieser Anführungsstrichen alten Welt aus Markensicht bestand darin, den Intake zu vergrößern. Also einfach das Volumen, was du reinschiebst in den Händler, einfach zu maximieren, ne? Und das tust du halt eben, indem du die einzelnen Händler optimierst, also Marktanteile innerhalb der Händler gewinnst und indem du die Türen maximierst. Ja, so haben wir früher mal gesprochen, man hat gesagt, wie viele Türen belieferst du? Damit, das ist natürlich aus der Offline-Welt, ne? Und hast du viele Türen und in den Türen hohen Marktanteil, hast du viel Volumen, dein Volumen mal 10-20% ist deine EBIT-Marge. Ja. So, man muss sagen, im Marktplatz ist 18 Komplexitätsstufen größer aus Sicht der Marken, weil plötzlich müssen die wirklich bewirtschaften. Ja. Also das heißt, die bewirtschaften in der Frage, was produzieren die eigentlich? Es ist ja ihr Risiko. Sie müssen dann aber auch bepreisen. Und zwar je Marktplatz, je Land idealerweise. Sie müssen Kampagnen fahren, sie müssen Marketing machen innerhalb der Marktplätze. Sie müssen eben replenishen, also sprich nachbestellen. Und es ist eben alles auch noch ihr Risiko. Ja? Das heißt, wenn es schief läuft, und sie müssen eben das Bewirtschaftungsmodell entscheiden, also Dropshipping versus FBay. So, was ich sehe ist, extrem viele Marken verlieren plötzlich Geld. Ne? Und dann gucken die sich so ein bisschen ihre Zahlen an und reiben sich so ein bisschen die Augen und sagen, was ist denn hier passiert? Ich hatte dieses super geile Modell vorher im Wholesale, wo ich super grundsätzlich planbar meine Marge gemacht habe und sogar meinen Cash quasi auch noch vorab bekommen habe in der Regel und so weiter. Oder nicht vorab, aber relativ schnell. Also bekommen habe, bevor der Händler es an den Endkunden verkauft hat. So, ne? Und jetzt plötzlich ist quasi Cashflow-seitig, also mein Working Capital ist schlechter. Und ich habe hier auch noch teilweise Verluste. Und was wir halt sehen, ist quasi, die Differenz der Marge, die eine Marke erzielen kann mit einem Händler, ist im alten Wholesale-Modell plus minus vielleicht 5 Prozentpunkte gewesen und im Marktplatzmodell plötzlich plus minus 25 Prozentpunkte. Ja. Es gibt Marken, die machen minus 10, minus 20 Prozent durchgerechnete EBIT-Marge auf Marktplätzen und es gibt aber auch Marken, die machen plus 25, plus 30 Prozent durchgerechnete EBIT-Marge mit Marktplätzen. Ja. Das heißt, es gibt eben beide Fälle. Du kannst am Ende mehr Geld machen als im Wholesale-Modell oder weniger. Aber dieser Spread ist halt viel größer. Und dieser Spread, der zeigt ja, wie operativ exzellent bist du dafür aufgestellt. Und das sind halt eben Disziplinen, die eigentlich mehr einem Handelsunternehmen ähneln, ne? Die plötzlich auch auf Markenseite stattfinden müssen. Und da sehen wir halt, manche tun sich damit extrem schwer und manche nehmen halt die Herausforderung an. Und da sehen wir eben auch, dass sich die Marktanteile, sag ich mal, auf Markenseite jetzt eben schon stärker verschieben, weil es eben Marken gibt, die das sehr gut managen und dann nicht nur die Margenvorteile mitnehmen, sondern auch quasi die Lead-Time-Vorteile, nämlich schneller auf Trends reagieren. Das mit dem Trend reagieren, das kann man immer ganz gut ablesen. Es gibt ja jedes Jahr so Trendfarben. Ja, im Frühling bringen dann alle Magazine raus hier, was weiß ich, Buttergelb ist die Trendfarbe der Saison. So, da muss man mal auf Zalando gehen oder auf About You Buttergelb eingeben und dann guckt man so, was sind denn da für Artikel. Naja, oh Wunder, es sind eben eher die New Kids, ne, die über Marktplatz bewirtschaften, die als erstes mit den Trendfarben live sind. Weil in diesem alten Wholesale-Zyklus, wo du im Grunde genommen 9 Monate vorher deine Pre-Order machst, ja, das heißt 12 Monate vorher muss deine Kollektion stehen, kannst du ja nicht auf eine Trendfarbe reagieren. Oder Prinzessin Kate trägt irgendein Kleid, ne, 4 Wochen später siehst du es auf Temu, Shein und eben in den Marktplätzen von Zalando und About You. Das heißt, diese Vorteile der schnelleren Reaktion kombiniert mit, wenn du es richtig drauf hast, einer höheren Marge, führen dazu, dass du mehr Volumen bei einer höheren Marge schieben kannst als im Wholesale, aber wenn du es verkackst, eben auch quasi weniger Volumen bei defizitär machst. Und am Ende des Tages ist eine riesengroße Herausforderung, aber es bedeutet eben auch aus Markensicht, die Karten werden in vielen Bereichen neu gemischt. Man sieht es ja jetzt ein bisschen im Sneaker-Sportswear-Bereich, ne? Aus verschiedensten Gründen, warum da jetzt gerade Marken hochkommen, aber auch in anderen Bereichen sehen wir, die Karten werden neu gemischt, weil eben neue Skills quasi dazukommen.
Also vielleicht die Frage... Eine letzte Ergänzung, Alex, weil ich glaube, was auch noch dazukommt, ist...
Ich spring da rein. Darauf wollte ich gerade hinaus, Marcel. Auf diese Nummer. Auf dieser Punkt Trends. Das interessiert mich. Da muss ich jetzt ganz kurz.
Ja, dann spring mal rein. Komm.
Ich spring mal rein. Wie viel von diesen, wenn du sagst plus 25%, nehmen wir das jetzt mal als Maximum an, die möglich sind, dass du mehr gewinnst als jetzt im vergleichbaren Wholesale-Modell. Und du sagst, da gehört Operations Excellence und so weiter dazu, dass du dein Zeug richtig gut machst. Es ist ja alles sozusagen die organisatorische Seite. Und die andere Seite ist ja vielleicht wirklich ein Trendschuh, eine Weltmeisterschaft, eine Wiesen, wo dann automatisch Lederhosen nach oben gehen, vermutlich, egal welches Modell du machst. Also wie viel ist da rein auf deine Optimierung der Prozesse zurückzuführen? Hey, ich habe jetzt alles Hybridmodell, ich habe Supplier, die da helfen, ich habe Pricing-Optimierung, ich habe FBay, ich habe das alles am Start. Und damit mache ich automatisch 25%, weil das alles richtig läuft. Oder gibt es da einfach auch noch einen Bereich, wo man sagt, ich habe eigentlich alles richtig gemacht und trotzdem zündet es nicht, weil meine senfgelben, nicht buttergelben Sneaker einfach keiner haben will im Frühjahr 26. Also da muss es doch noch einen Bereich geben, der nicht steuerbar ist. Oder
ja, Also es gibt, es ist eine, ich glaube, man muss unterscheiden zwischen quasi Volumen und Marge. Ne? Also du kannst beides halt massiv treiben oder zerstören, schlecht gemanagten Marktplatz. Volumen ist eine interessante Geschichte, weil wie landet das Volumen bei den Marken? Es landet ja in diesem Vororder-Prozess, insbesondere in der Mode, aber auch in anderen Bereichen, ja oft so, dass halt quasi, also gerade in der Mode muss man sagen, dass halt Einkäufer letztendlich hingehen und sagen, oh, ich plane jetzt mal langsam 2027, ne, und ich habe irgendwie einen Gesamtumsatz von, was weiß ich, 1 Milliarde Euro, und dann drösel ich die 1 Milliarde runter auf die Marken. So, und am Ende hast du halt immer Marken, die ein bisschen besser laufen, ein bisschen schlechter, aber niemand geht jetzt hin und sagt, ich beplane mal die Marke hier mit plus 100%, ne, also in allerseltensten Fällen, ne. So, und das heißt, es ist dann so, dass eben ein gewisses Budget landet, ne, dann heißt es hier, Alexander Trix gerade Boss, ja, also so, Boss kriegt jetzt hier irgendwie 3 Millionen Euro Einkaufsbudget, ist jetzt irgendeine random Zahl, und das ist irgendwie 5-10% höher. Das ist es dann aber auch, ne? Da kannst du mit Replenishment ein bisschen was rausholen. Da kann ein Boss sich jetzt ein Bein ausreißen, alles ändern in ihren Prozessen und so weiter, sind ja gecapped quasi durch dem, was der Einkäufer bei About You sagt, wie viel er ihnen zuweist. Ne? Und da, natürlich kannst du da besseren Job machen als andere und da machst du halt 10-15% Wachstum. Aber diese großen Sprünge, die sind halt nicht möglich, weil eben dieses ganze quasi Top-Down-Geplane am Ende meistens zum Ergebnis führt, was irgendwo alles nah beieinander ist. Im Marktplatz ist es ja so, dass der Marktplatz-Seller das Warenrisiko trägt. Das heißt, wenn der sagt, ich habe hier gerade einen geilsten Insight oder ich bin hier Adidas und habe gestern gerade irgendwie den Marathon-Weltrekord gebrochen, ja, dann schieben die ja das Volumen rein. Die müssen nicht warten, bis der Händler sagt, ah ja, ne? Also wenn der Händler sagt, ich möchte jetzt Adidas 10 Millionen Euro mehr Einkaufsbudget allokieren, muss die 10 Millionen irgendwo weggenommen werden. Man weiß, wie es in Unternehmensstrukturen immer ganz schwierig, irgendwas runterzuplanen. Ja? So. Das heißt, der Seller kann eben stärker ins Risiko gehen. Und das ist natürlich, wie gesagt, Fluch und Segen. Ja? Also wenn du halt daneben liegst, ist scheiße. Und wenn du richtig liegst, kannst du halt vollkommen durchskalieren. Das heißt, wir sehen Marktplatzmarken, die 100, 200, 300% Wachstum hier über hier hinlegen. Ja? Was im Wholesale du schlichtweg quasi nie siehst, außer im Onboarding, ja, wo du im Grunde genommen keine wirklich Vergleichsbasis hast. Das heißt, du kannst Volumen in beide Richtungen massiv treiben. Wenn du halt mit Buttergelb richtig liegst, geil, wenn du daneben liegst, hast du ein Problem, ne? Und eben dieser Margenaspekt, da spielen zwei Faktoren eine Rolle. Ja? Das eine ist quasi, wie gut bist du in diesen ganzen Prozessen, also bepreisen, an den Kampagnen teilnehmen, Riesenhebel, ja, also das müssen Marken verstehen. Die Produkte hochladen, alles zum UVP anbieten und dann ein halbes Jahr später drauf gucken, das funktioniert nicht. Du musst halt im Bepreisen liegt ein unfassbarer Hebel. Und eins ist klar, der UVP ist garantiert nicht der beste Preis für alle Länder. Ja, das heißt, du musst dir eigentlich pro Land, pro Marktplatz eigentlich angucken, was ist auf der Preisabsatzkurve der ideale Punkt. Preisen ist eine hohe Kunst. Ja. Wissen alle Händler, finden die Marken gerade auch raus. Bepreisen ist eine hohe Kunst, rabattieren ist eine hohe Kunst, an Kampagnen teilnehmen ist eine hohe Kunst, Marketing, Retail Media ist eine hohe Kunst. Das heißt, du hast eine ganze Klade an Operations, die du richtig und falsch machen kannst. Und dann ist natürlich deine Produktgruppe ein riesen entscheidender Faktor. Ne? Weil die Marktplätze, die bepreisen, die haben in der Regel, ich sag mal, Floating-Preislisten. Ja? Also, du zahlst nicht immer die gleiche Kommission, sondern deine Kommission hängt in der Regel von der Warengruppe ab und vom Preispunkt in der Regel. So, das versucht ein bisschen wiederzuspiegeln, dass die strukturelle Marge der Produkte unterschiedlich ist. So, aber das ist natürlich extrem oberflächlich. Es ist so, wenn du da einen Schritt ein bisschen tiefer gehst, wirst du feststellen, dass es halt gewisse Produkte, Kategorien gibt, mit denen du strukturell einfach viel mehr Geld verdienst als mit anderen. Und zwar hier ist der Spread wieder anders. Im Wholesale bist du reingegangen, hast alles zum gleichen Markup verkauft und diese strukturellen Margenunterschiede, die hat der Händler mitgenommen. Ja? Und das war so eine Art Mischkalkulation aus Sicht der Händler. Gerade online ist das so. Offline ist das ein bisschen weniger so, weil online hast du diese horrenden Logistikkosten, die oft durch Retouren getrieben werden. Ne? Offline hast du das nicht so sehr, weil quasi ein Produkt von der Stange nehmen zur Kasse gehen, quasi die Miete war immer die gleiche und die Fulfillment-Kosten existieren nicht. Ne? Im Online-Handel ist es eben anders. Du hast sozusagen sprungfixe Kosten für die Logistik, also Paket rausschicken, annehmen und du hast eben die Retouren, die einen massiven Unterschied machen. Ja, das bedeutet jetzt mal ganz pauschal gesagt, Produkte mit einem hohen Itempreis haben tatsächlich relativ und absolut eine höhere Marge. Das ist reflektiert in den Commission-Tables, aber natürlich nicht perfekt ausoptimiert, ja. Das heißt, du kannst da sozusagen gegenoptimieren. Ne? Und das sehen wir eben, die ganz smarten Marktplatzbetreiber, die sind perfektioniert in diesen operativen Dimensionen, Pricing, Marketing, Produktbild, Produktbeschreibung, auch ein Riesenhebel. Ne? Also die smarten laden 10 Produktbilder hoch und testen die gegeneinander. Pipapo. Und eben ausoptimiert in der Frage, welche Kategorien bespielen sie eigentlich, weil sie eben sehr gut tracken, wo mache ich eigentlich Margen und wo nicht und dann immer stärker versuchen, die Marktanteile in den margenstarken Kategorien zu heben. Und so kannst du am Ende eben zu dieser Kombination kommen aus Volumen treiben mit relativer, also prozentual hoher Marge.
Ja, also das, da hast du in der sozusagen meine Frage oder meine Anmerkung mit beantwortet, dass eben der Durchschnitts-VK in Verbindung mit der Retourenquote, die wiederum auch von Marktplatz zu Marktplatz ehrlicherweise abweicht, von SKU zu SKU abweicht, von Warengruppe zu Warengruppe abweicht. Das ist schon eine extrem komplexe Welt, in der sich Marken da bewegen müssen, und das ist auch eben angesprochen, die eben Händlerkompetenzen brauchen. Und das ist für viele einfach, ja, also so weder von der Erfahrung noch in den Daten noch von dem Personal abdeckbar sozusagen. Und ich glaube, das zeigt aber auch, dass wir heute noch extrem viel Platz im Bus haben und eben auch sehr viele Marken einfach mal experimentieren können, weil das, was du aus der alten Welt beschrieben hast, was Preise, Preisklassen angeht, das lebt ja heute fort und wird auf Marktplätze übernommen. Aber auch Marken, die sehr wholesale getrieben sind, müssten sich ja eigentlich die Frage stellen, wenn ich auf About You bin, was ist eigentlich das beste About You Sortiment? In welcher Preisklasse? Vielleicht auch in welcher Qualität. Also ich muss ja sozusagen, also aus meiner Sicht wird heute Marktplatz noch sehr bespielt mit dem Sortiment, was ich ohnehin mache. Und das spiele ich auf Marktplätzen aus. Ich gucke ja viel zu selten, okay, was ist eigentlich in einem Geschäftsmodell? Marktplatz auf About You ist vielleicht ein Geschäftsmodell. Marktplatz auf Otto kann schon ganz anderes sein. Was ist eigentlich da erfolgreich? Und wie kann ich mein Sortiment anpassen, meine Preise? Ne? Also gerade wenn man zum Beispiel eine Marke ist mit eher tendenziell günstigen Durchschnitts-VKs in seinem eigenen Online-Shop, warum mache ich nicht eine völlig andere Kollektionslinie, zweifel noch mit einer anderen Marke, die auf ganz anderen Preisklassen funktioniert, weil ich die für Marktplätze brauche. Ne? Weil du hast es eben gesagt mit den 30 Euro brutto. Das ist in einem Wholesale-Geschäft, kann ich das sehr gut machen, ne? Wegen der Mischkalkulation. Im Marktplatzgeschäft ist das ja schon mutig, ne? mit 30 Euro brutto reinzugehen.
Also du sprichst da alles ganz richtige Punkte an, ne? Also quasi du hast ja gerade gesagt Retourenquoten und Itempreis. Ich würde noch hinzufügen auch Marketing Intensity, ne? Also wenn du natürlich in Umfeldern bist, wo du mit extrem wenig Marketing Einsatz sehr viel Volumen treiben kannst, dann ist das besser, als wenn du in Bereichen bist, die halt eine extrem hohe Marketing Intensity haben, also deine Marketingkosten-Umsatzrelation, ne? Und das ist halt eben sowas von anders als in der alten Welt, weil es ist doch so, gehe ich jetzt in einen Offline Store rein. Und mal ein ganz plastisches Beispiel, und ich nehme mir eine Boxershort, ja, und gehe mit dieser einen Boxershort zur Kasse und die kostet 7 Euro, ja, und ich check die eine Boxershort an der Offline-Kasse aus, dann hat der Offline-Laden bummelige 3 Euro Marge gemacht, ne? So, die sind on top drin, so, das läuft gegen die Miete und gegen die Fixkosten, also gegen das Personal und gegen die Miete, aber die Boxershort hat keinen Einfluss auf die Miete und die Personalintensität. Online ist halt anders. Bestelle ich eine Boxershort für 7 Euro, knallen mir schon mal 10 Euro Logistikkosten dagegen. Das heißt, ich bin schon nach Logistik bei -3 und da habe ich ja noch nicht mal, die Cost of Goods bezahlt. Ja? Das heißt, die eine Boxershort für 7 Euro kann ich nicht profitabel verkaufen. Unmöglich online, ne? Selbst ohne Retouren. Also gut, ohne Retouren bist du nicht bei 10 Euro, aber eben gegeben, dass nur ein paar Retouren kommen, bla. Ne? So. Und das muss man halt verstehen. Die Kostenstruktur online ist anders als offline. Was kann man jetzt tun, wenn man zum Beispiel Entry Price ist? Was machen die Smarten? Sie verkaufen einen 5er-Pack Boxershort. Und zwar nicht für 35 Euro. Also, was hatte ich gerade gesagt? Hatte ich gesagt, 7 Euro kostet die Boxershort? Irgendwie so, genau. 7 Euro, ne? Also, sie verkaufen, was macht der Smarte? Er bundelt, ist nur mal ein Beispiel, ja? Er geht halt hin und sagt, okay, offline verkaufe ich die Boxershort in der Einzelboxershort, ja? Oder die Socken im Einzelpack, ja? Online macht das keinen Sinn. Aber, ich bin ja smart. Ich gehe jetzt hin und sage, das 5er-Pack Boxershort kostet nicht 35 oder es kostet 35, streich's durch und sage, hier für 29. So, logistisch kostet die Abwicklung dieses 5er-Packs nahezu exakt das gleiche wie die Einzelboxershort. Plötzlich habe ich nicht 7 Euro Umsatz und 10 Euro Logistikkosten fucking dagegen stehen, sondern ich habe 29 Euro Umsatz und ich habe vielleicht 10,50 Euro, weil das Gewicht minimal höher ist, ja, dagegen stehen. Plötzlich mache ich mit meinen Boxershorts Geld. Ja? Das gleiche mit Socken. Das ist eben sehr, also nur mal ein Beispiel, wie anders die Bewirtschaftung online eben gedacht werden muss versus eben offline. Und du sagst das ganz richtig, Marcel, ein Amazon wird da anders ticken als ein Zalando, als ein About You. Bei manchen funktioniert das 5er-Pack besser, bei anderen das 8er-Pack, bei anderen gehst du in UVP einen Streichpreis. In anderen Ländern gehst du vielleicht direkt rein, machst ein UVP. Ich kann dir garantieren, innerhalb eines About Yous wird eine Schweiz anders funktionieren als ein Tschechien. Du hast in Deutschland viel höhere Tourenquoten als in einem Griechenland. Ja? Die ganze Kaufdynamik ist eine andere. Die Reaktion auf Streichpreise ist eine andere. Je Land, je Marktplatz. Ne? Und daran sieht man ja schon, wie unfassbar riesig das Potenzial plötzlich wird, wenn du dann auch noch die Marketingdimension dazu nimmst, wo du halt erkennst so, ah, Männerboxershort, wirbt ja gar keiner, kann ich für mega wenig, da setze ich 1.000 Euro an und mache 100.000 Euro inkrementellen Umsatz, ja, wo vielleicht die Sneaker-Kategorie einfach brutal umkämpft ist, ja. So, das heißt, wenn du diese ganzen Dimensionen dazu nimmst, dann versteht man ja, warum man diesen Unterschied machen kann, auch wenn man eben im Marktplatz aktiv ist. Diese ganzen Entscheidungen triffst du ja im Wholesale nicht, ja, sondern die trifft der Händler. So, und das ist eben das, wo wir sehen, da gibt es jetzt eben fuchsige, ausgebuffte Seller der neuen Generation, die das alles hacken, ne, und halt mega krass abgehen, ne.
Ja, also ich finde es auch spannend, sozusagen, wie die Komplexität gewachsen ist in den letzten Jahren. Ne? Also die Marktplatzmodelle sind durchaus reifer geworden und durchaus leichter zu bedienen. Du hast es eben angesprochen, was Hochladen angeht und auch Content-Testen angeht, dass man überhaupt Werbung schalten kann. Das ging alles vor 10 Jahren nicht. Aber die Komplexität für einen Seller ist, wenn er es denn richtig machen würde, und ich würde es noch immer im Konjunktiv sehen, weil ich glaube, die Fälle, die du beschrieben hast, das kann vielleicht ein Snox machen, weil er sozusagen aus der Genese entstanden ist. Aber das ist schon für, ich sag mal, etablierte Modemarken, die ja auch ihre Zyklen haben, wie sie überhaupt zu Kollektionen kommen, weiterhin ein Buch mit 7 Siegeln, würde ich sagen. Ne? Das ist schon nicht trivial. Aber apropos nicht trivial, Alex.
Genau, jetzt kommt wieder was Triviales von mir, nämlich, weil du gerade Snox erwähnst, die sind mir auch eingefallen. Bei Tarek, du hattest jetzt sowas gesagt wie, okay, das Beispiel Boxershorts fand ich jetzt grandios, ich kann 100% nicht verstanden. Und dann kann jetzt ein Adidas sagen oder es kann auch ein Boss sagen, okay, pass auf, da ist aber der Marketingdruck schon so riesig. Ich gehe jetzt mal auf Hoodies, da ist gerade weniger, ich gehe auf andere Produktsparte. Das kann der Snox nicht. Der Snox hat irgendwie 2, 3 Produktreihen, Socken und Unterhosen und ist ja dann dazu verdammt sozusagen, innerhalb dessen das so perfekt wie möglich zu machen, hat aber diese Wahl nicht, die du gerade ja bei größeren Brands oder bei breit aufgestellten Brands beschreibst. Da ist es ja auch wieder anders und die machen es aber trotzdem sehr gut. Warum machen die es sehr gut, obwohl sie diese Möglichkeit der Wahl, wo man gerade reinsticht mit einer bestimmten Aktion, nicht haben?
Du meinst, warum Snox das gut macht, obwohl sie die Breite nicht haben? Zum Beispiel. Ich glaube, Snox hat halt die Klaviatur natürlich gespielt, ne? Aus Produktbildoptimierung, einfach zum Beispiel hinzugehen und zu sagen, ich lade nicht einfach nur stumpf ein Produktbild hoch, sondern ich packe ein bisschen Text aufs Produktbild. Ja, weil wir wissen alle, dass sich niemand die Produktbeschreibungen durchguckt, jeder guckt sich aber die Bilder an. Also why not so ein paar USPs in die Produktbeschreibung aufs Produktbild packen? Ne? Etwas. Da denkt ja die klassische Marke noch nicht mal drüber nach. Ne? Also weil die sagt, ich soll hier das Produktbild anliefern. Ne? Und dann natürlich eben dieses Bundling, was ich beschrieben habe, das haben die natürlich sehr schnell erkannt, dass halt eben 10 Socken zum günstigeren Preis pro Socke online dir viel mehr Marge reindrückt. Also die Einzelboxershort für 10 Euro verkauft, bringt dir weniger Geld als 5 Boxershorts für 25 Euro. Ja. Also quasi Preis pro Boxershort ist im zweiten Fall 5 Euro, im ersten Fall 10 Euro. Im Fall für die 5 Euro hat der Verkaufende trotzdem überhaupt eine Marge, im ersten Fall nicht. Ne? Also diese Metrikensystematik zu verstehen, haben die. Die sind natürlich vokal, ja, da draußen, aber ich kann euch sagen, das sind jetzt nicht die einzigen. Ne? Also da gibt es viele, die das rausgefunden haben. Die sind halt nicht so auf LinkedIn aktiv oder in Podcasts. Also das ist jetzt auch nicht so, dass man sagen muss jetzt Snox sind die einzigen, die verstanden haben, wie Marktplätze funktionieren. Ne? Also da gibt es eben viele. Und die sind in der Regel auch recht ausgepufft, dann in weitere Kategorien zu gehen. Ich kenne jetzt das Kategorieportfolio von Snox nicht, aber ich bin mir sicher, die haben das auch Schritt für Schritt erweitert. Oder ich weiß es auch, dass sie das Schritt für Schritt erweitert haben. Ne? Also das ist ja das Geile am Marktplatz. Du bist ja gar nicht limitiert. Ne? Und das ist eben das Blöde im Wholesale. Bist du jetzt Snox im Wholesale und dann kommst du zum Einkäufer an. Dann bist du ja beim About You Sockeneinkäufer. Ja? Und jetzt sagst du zum Sockeneinkäufer, ey, ich habe hier auch noch Gürtel und Taschen und T-Shirts oder keine Ahnung, was jetzt nur mal erfundenes Beispiel. Und dann sagt er, ey, du bist Snox. Du heißt Snox. Ich kaufe da jetzt ganz sicher nicht deine T-Shirts ein, weil ich habe doch bei den T-Shirts schon Esprit und Only. Ja? So, ne, wir machen hier schön Sockenbusiness und das war's. Ne? So, da ist ja das Gespräch schon beendet, sozusagen in deiner Kategorieexpansion. Das ist ja das Geile gerade am Marktplatz, dass die Entscheidung ja bei dir liegt. Du bist nicht abhängig davon, dass ein Unternehmen sagt, ich kaufe das jetzt, und in der Regel ja auch das Unternehmen, der Einkäufer von Partikularinteressen getrieben ist, weil er sagt, ich bin ja Mr. Socke hier, ja, was bringt mir das jetzt hier noch, die Kleider kaufe ich ja gar nicht ein. Und der Kleidereinkäufer sagt, ich habe hier sowieso schon meine 50 Marken, die ich jonglieren muss, die alle mehr Budget wollen, ich habe ja jetzt keinen Bock auf den 51. und der heißt auch noch Snox, was sollen die denn irgendwie Kleider verkaufen? Ja? Da siehst du schon das Dilemma, ne? Und deswegen sieht man aber auch, dass die ganzen ausgebufften Marktplatzmarken eben sich schon Schritt für Schritt eben dieses Metrik-Set verstehen, Kategorien antesten, gucken, wo ist die Marketing-Intensität niedrig und dann eben in weitere Produktfelder eben reingehen. Ne?
Ja, ist ja Snox und nicht Snurz, ne? Deswegen funktioniert das. Also ich will auch nicht immer, es ist halt ein gern genommenes Beispiel, weil die das halt sehr gut machen. Wie du sagst, es gibt da mehrere, mir ging es jetzt um diese Kategorievielfalt, ob die dir zugutekommt unter Umständen, weil man halt dann auf was anderes, auf ein anderes Pferd setzt.
Also sie kommt dir zugute, aber man muss halt auch darauf achten, dass man sich nicht defokussiert. Ne? Also am Ende ist immer noch Produktqualität und die Exzellenz innerhalb eines einzelnen Produkts. Also muss ja schon gute Socken machen, so, ne? Um mal ganz explizit zu sagen. Also wir sehen halt schon die erfolgreichen Marktplätze, die gucken schon, dass sie immer mal wieder ihre Kategorien erweitern, aber die sind jetzt auch nicht mit einem Riesenbauchladen unterwegs in der Regel, sondern sind schon kategorietechnisch fokussiert. Ne?
Das ist witzig, Marcel, dass Tarek das auch sagt, weil das ist etwas, was wir in fast jeder Episode, wenn wir über das reden, dann auch haben, dass am Ende das Produkt muss dann schon auch geil überzeugen. Ne?
Hilft ja alles nichts, weil auch du willst ja auch Wiederverkäufe generieren, du brauchst ja auch eine Reputation am Markt. Jetzt mögen vielleicht Kundenbewertungen in den Shops nicht mehr diese riesen Rolle spielen, weil ich jetzt 35.000 Mal weiß und da ist der Mittelwert 4, irgendwas wahrscheinlich nicht mehr relevant, aber du brauchst es ja für dein Produkt und für deine Reputation, dass so gute Produkte machst. Wenn man sich jetzt sozusagen unsere Debatte bisher so anguckt oder Gespräch über die Erfolgsfaktoren für Marktplatz erfolgreiche Marken, dann kann man sie und sozusagen die differenziert zwischen Wholesale und Marktplatzgeschäft, dann bleibt natürlich so ein bisschen die Frage, wie soll man denn dann noch einen eigenen Shop managen? Der ist ja dann D2C, also wäre quasi klassischer Marktplatz. Und der folgt dir nun auch wieder ganz anderen Regeln. Da bist du dann sehr stark im Bereich Brandbuilding drin, Image, Preisklassen etablieren. Auf sozusagen du versuchst ja eine High Note an Preisen oder eine Relevanz an Preisen zu etablieren, die du dann auf Marktplätzen mal hier und da reduzierst. Aber nur da kannst du es eigentlich etablieren. Wie würdest du denn das D2C-Game dann sehen? Also für welche Marken macht denn das dann überhaupt noch Sinn, das zu machen? Oder würdest du sagen, wenn ich aus dem Wholesale komme, bevor ich jetzt eigenes D2C mache, optimiere lieber das Marktplatz-Game? Oder sagst du, dein Marktplatz-Game kannst du gar nicht optimieren, wenn du nicht zumindest irgendwas Flankierendes im D2C-Geschäft hast, weil dann auch das Brandbuilding auf Marktplätzen, das wäre zumindest mal meine Theorie, sicherlich nicht in der Form so nicht funktioniert und auch nicht so gut funktioniert, wie es auf dem eigenen D2C-Kanal wäre. Wie ist da dein Blick drauf?
Ja, also ich glaube, wenn man jetzt eine Wholesale-Only-Brand ist und man sagt jetzt, okay, ich habe hier diesen Podcast gehört und ich will das jetzt auch alles machen, aber womit fange ich an? Mit Marktplätzen oder mit meinem eigenen Online-Shop? Ne? Ich glaube, ich würde tatsächlich mit Marktplätzen anfangen und ich würde mir so eine Art Visitenkarten-Website aufbauen. Warum? Weil fast alle Marken, die ich kenne, machen mittlerweile viel mehr Volumen auf Marktplätzen als in ihrem eigenen Online-Shop. Ne? Es gibt ganz wenige Ausnahmen. 6PM ist ja auch eine Beteiligung von uns zum Beispiel. Die sind own.com-only, aber ganz selten, ne? Ganz selten. Vielleicht im Luxusbereich. Es gibt immer Ausnahmen, ne? Wo ich sozusagen, muss man sich fallabhängig angucken, aber ich würde sagen, 80% der Marken, denen würde ich sagen, fangen mit Marktplatz an und dann D2C. Die Skills sind ehrlicherweise exakt dieselben, ja. Also nur mit dem Unterschied, dass du bei deiner eigenen Website natürlich immer so ein bisschen auch den Wholesale mitdenken musst, ne? Weil wenn du halt in deinem eigenen Online-Shop die Ware am günstigsten anbietest, dann rufen dich die ganzen Türen an und sagen, was ist denn hier los, ne? So, das heißt, du musst irgendwo deinen Vertrieb mitdenken auf dem eigenen D2C mehr als jetzt in den Marktplätzen. Aber dadurch, dass das Volumenpotenzial auf den Marktplätzen viel höher ist und fairerweise auch das Margenpotenzial in der Regel höher ist, weil in deinem eigenen D2C hast du noch mehr Personal, was du da drauf tackern musst. Technologie, Operations, musst ein eigenes Lager betreiben. Plus du musst eben den Traffic einkaufen. Und der Traffic, der bringt dich in der Regel um. Ja, weil in der Regel kostet dich der Einkauf von Traffic mehr als die Kommission in den Marktplätzen. Aber du hast deine eigenen Daten, du hast dein eigenes CRM. Also es gibt sehr viele Vorteile. Ne? Nur ich glaube, wenn man sagt, ich habe gar keine D2C-Kompetenz, ne? Dann würde ich, glaube ich, mit Marktplätzen anfangen, weil es ein etwas geschützteres Umfeld ist, dadurch, dass diese Traffic-Einkaufen-Komponente zumindest nicht der Fall ist. Ich würde anhand von Marktplätzen versuchen zu lernen, wie diese Prozesse funktionieren. Also replenischen, Logistik, Margenstruktur. Und dann würde ich definitiv sehr schnell einen eigenen Online-Shop auch aufbauen. Weil ich glaube, am Ende brauchst du beides. Du brauchst einen eigenen Online-Shop und du musst die Marktplätze bespielen plus eben dein Wholesale im Griff haben. Ne? So, und insofern, am Ende des Tages brauchst du beides. Ich glaube, in 70-80% der Fällen würde ich mit Marktplatz anfangen, aber sehr schnell den eigenen Online-Shop nachziehen. Weil ich glaube, den brauchst du als Visitenkarte, den brauchst du als Spielfeld, den brauchst du, um deinen eigenen Kundenzugang zu haben, deine eigenen Daten zu erheben und alles. Ja, das halte ich schon für nach wie vor sehr wichtig. Aber es ist am Ende eigentlich eine Disziplin. Technologisch würde ich sie tatsächlich sogar in vielen Fällen auch als eins denken. Also ein PIM haben, ein OMS, ein, sag ich mal, Shop/Vertriebsmanagement, ja, wo du dann sagst, ich lade den SKU einmal hoch und dann weise ich quasi den SKU den Vertriebsquellen zu. Eine Vertriebsquelle ist mein own.com, kann TikTok-Shop sein, ist ein Zalando, ist ein About You, ist ein Amazon, ist vielleicht in einem Zalando eben in der Schweiz, ja, in Tschechien, nein. Und den SKU bepreise ich da, hier so und da so. Ne? Aber es ist am Ende ja immer noch derselbe SKU. Deswegen würde ich ihn, glaube ich, versuchen, aus einem PIM more or less, aus einem OMS more or less, weil er auch meistens dann eben, da kannst du die SKU-Quellen besser orchestrieren, würde ich das schon versuchen zu machen. Ja, aber am Ende des Tages hittet da dann oft die Realität, das ist ganz einfach, nur würde ich einfach gucken, was habe ich für Kompetenzen. Ja, meistens, wenn ich eine kleine Marke bin, würde ich einfach auf Shopify gehen, fertig, geht am schnellsten. Ist kein ideales Setup zum Skalieren, aber es ist ein perfektes Setup zum Starten. Ne? Und wenn man dann skaliert, da muss man sich langsam nach Enterprise-Systemen umgucken. Scale ist dann natürlich aus meiner Sicht jetzt hier, Talking My Own Book, eine super Wahl, aber da gibt es auch andere Enterprise-Architekturen, die man sich dann eben angucken kann. Ne? Und darüber kann man dann eben schauen, dass man die Vertriebsquellen, die Lagerquellen irgendwie miteinander in Einklang bringt. Ne?
Also finde ich auch sehr spannend, auch gerade was du geschrieben hast mit der vermeintlich ähnlichen Supply Chain, um auf Vertriebskanäle zu kommen. Also ich erlebe immer noch, dass Content mitunter wild produziert wird, also entweder erstmal nur für den einen Kanal und dann hinterher nochmal nachbearbeitet wird, was ja viele Sachen auch extrem erschwert. Wenn wir das jetzt weiterdenken, dann war ja vor ein paar Jahren so die Philosophie, wenn du schon Marktplatzgeschäft machst und du hast das einmal aufgebaut, dann geh auf so viele Marktplätze wie möglich. Das hat sich in den, ich würde mal sagen, letzten 3-4 Jahren so ein bisschen verändert. Leute haben verstanden, dass sie ja schon einen nicht sauber bespielen können. Also alles, was du im ersten Teil bisher gesagt hast, ist ja schon für die meisten Buch mit 7 Siegeln. Ne? Also geschweige denn, das mal auf 3 bis 5 Marktplätzen zu spielen. Was wäre denn aus deiner Sicht ein guter Marktplatzmix? Was ist für dich ein Punkt, wo du sagst, da würde ich abschneiden, auch wenn ich da vielleicht Marge generiere, weil das nicht mehr der rentabelst eingesetzte Euro ist. Ne? Also Theorie, wenn ich jetzt irgendeine Marke bin, dann nehme ich vielleicht im Fashion-Bereich, muss ich auf Zalando, About You, Otto sein. Aber dann eigentlich in Deutschland schon nicht mehr, dann sollte ich mir lieber ausländische Marktplätze angucken. Oder sagst du, nee, bevor ich internationalisiere, dann mach lieber noch Amazon, Kaufland und eBay on top und guck, wie du deine Restanten loswirst. Aber versuch dir möglichst keine ausländische Komplexität einzuräumen. Was wäre so deine Marktplatzstrategie?
Ich will noch mal ganz kurz auf den Content-Touch, auf den Content-Punkt double-klicken, was, finde ich, die Geisteshaltung einer Marke sehr gut widerspiegelt. Gerade in der Mode ist es ja oft so, dass Marken mit Celebrities zusammenarbeiten, ne? Und sagen, ich habe jetzt hier irgendwie eine Kooperation mit Kendall Jenner, ne? Irgendwas gesagt jetzt. So. Lustigerweise, die meisten Marken produzieren dann unfassbar viel Material, laden das in ihrem eigenen D2C hoch. Ihr eigener D2C ist nicht mal 5% vom Gesamtumsatz. Ja? Die Marktplätze machen mehr und du findest eine Kendall Jenner einfach nirgends. Dann geht's vielleicht über den Wholesale-Weg noch so als Kampagnenmaterial live auf dem About You für eine Woche, auf dem Hero-Teaser, ist cool, trägt der Marke bei. Aber warum lichtest du Kendall Jenner nicht im E-Com-Studio auf der ADP ab? Die fucking Kaufentscheidung wird auf einer Artikel-Detailseite getroffen oder auf einer Kategorieseite vorgetroffen. Warum gehst du nicht mit der Kendall Jenner, kriegst du sowieso schon 1 Million oder was weiß ich was? Sagst du, komm, ich will noch einen halben Tag die Topseller kurz an dir durchballern, ja? Und dann lädst du die als Modelfoto hoch. Plötzlich bist du beim Zalando und beim About You. Wenn der Kunde, und das ist ja in der Regel, gibt da irgendwie Abendkleid ein oder T-Shirt, landet auf der Kategorie, scrollt da durch und plötzlich sieht er da Kendall Jenner auf der Kategorie.
Also
konvertiert doch viel besser.
Steffi Graf und Andrea Gassi haben das bei Lidl gemacht. Die sind auf der Detailseite drauf mit Pfannen, ja, eben, und Sportsachen.
Ja, eben immer am eigenen D2C. Ne? Also das ist ja genau der Punkt, dass die meisten Marken alle immer so an ihr, dann die unfassbar aufwendig irgendwas produzieren. Und dann denken sie an Werbematerial, also TV-Spot, Out of Home, und an ihren eigenen Online-Shop. Aber warum zur Hölle nicht an den, das, was man früher POS genannt hat, Point of Sale? Ja, der ist ja das Produktbild ist dein fucking Point, ja, of Sale. Da findet die Kaufentscheidung statt. Und dein Produkt wird an einem Menschen präsentiert. Also warum kümmerst du dich als Marke nicht um das, was der entscheidende Kauffaktor ist, nämlich das Produktbild. Wie kann man so viel Arbeit reinstecken, ein geiles Produkt zu machen und dann sagen, aber die Darstellung dieses Produktes, das überlasse ich jetzt mal irgendwen, der noch 700.000 andere SKUs durchknallt durch sein Studio. Ja, der ja nie so viel Liebe in die Modelauswahl, in Styling und alles investiert. Und da zeigt sich, finde ich, die Philosophie. Die Smarten gehen hin und sagen, ich verstehe das auch als meine Aufgabe, wie mein Produkt bei den Händlern präsentiert wird. Offline hast du da natürlich keine, spielt das keine Rolle, die Scheiße hängt an der Stange, fertig. Ja? Aber online ist eben ganz viel, ist dieses Produktbild halt eben. Ne? So, und dann gehst du halt hin und sagst, boah, dann hau ich nochmal 100.000 mehr drauf, knall alle meine Topseller auf der Kendall Jenner durch, lad die alle bei den Händlern hoch und erhöhe meine Klickrate und Conversion Rate massiv. Und ich habe die 100.000, die habe ich sofort drin. Ja? Und das, das ist eben genau diese Philosophieunterscheidung von Oldschool, Newschool. Ja? Wie sehr fühle ich mich in der Verantwortung, dass das Zeug sich dreht beim Händler? Offline gar nicht, ist auch richtig. Online doll. Ne? So. So, jetzt habe ich die Frage vergessen.
Marktplatzstrategie, auf wie viele Marktplätze willst du gehen? Genau.
Ja, also ich hätte vor ein paar Jahren auch gesagt, viele, weil natürlich unsere Freunde von Tradebyte die es auch einfach machen. Ich würde mittlerweile sagen, einer Step by Step. Ja. Und zwar würde ich wirklich immer gucken, dass ich erstmal den Marktplatz optimiere, bevor ich auf den nächsten gehe. Weil doch jeder Marktplatz anders ist, nach anderen Regeln spielt, andere Zielgruppen hat, anderes Pricing, Campaigning, Bildmaterial erfordert. Und das erfordert eine ganze Weile, bis du das halt raus hast. Ne? Und ich glaube halt, der nächste Marktplatz unoptimiert bringt dir weniger inkrementelle Marge, als die, die du hast, zu optimieren. Und dementsprechend würde ich tatsächlich Schritt für Schritt vorgehen. Und die Frage, was der nächste ist, das würde ich fast lösen von der Frage, ob es Deutschland oder international ist. Ich würde mir einfach angucken, wie viel Aufwand ist es? Wie viel Volumen erwarte ich da? Wie sehr ist der anders als das, was ich heute mache? Wie sehr passt er zu meinen logistischen Prozessen? Wie sehr hat meine Marke, mein Produkt dort eine Relevanz? Und dann würde ich einfach weitergehen. Und ob das dann am Ende ein Holländer ist oder ein weiterer oder der fünfte Deutsche, spielt fast keine Rolle. Ich glaube, ich würde wirklich gucken, quasi Weg des geringsten Widerstandes im Grunde genommen. Aber ich würde schon schauen, dass ich erstmal die Marktplätze optimiert. Ich habe, weil 5 unoptimierte Marktplätze bringen keinen Spaß. Dann lieber einen optimierten, der wird dir viel mehr Marge und Volumen reinknallen als 5 unoptimierte. Das muss man einfach sagen. Dafür sind die Marktplätze, spielen sie alle dann doch nach ihren zu sehr nach ihren eigenen Regeln und lässt sich zu schwer harmonisieren. Außer natürlich, sage ich mal, die technische Schnittstelle, also Dienste wie Tradebyte. Das habe ich auch schon gesagt, bevor wir Schwestern waren, ne, im Podcast, finde ich schon sehr sinnvoll, außer man ist jetzt riesengroß, sich mit technisch zumindest das Leben jetzt nicht noch komplizierter zu machen, als es ist, indem man dann irgendwo Intermediär nutzt, der einem, wenn man auf multiple Marktplätze geht, der einem erstmal, sag ich mal, so das Basismanagement der multiplen Marktplätze vereinfacht. Aber das entbindet einen nicht von der Aufgabe, dann doch, also ein Tradebyte, so schön es funktioniert, entbindet einem leider nicht davon, sich dann doch mit dem einzelnen Marktplatz beschäftigen zu müssen. Ne? Und dort Preise, Marketing, Bilddarstellung, Replenishment, die Frage, was Dropshipping, was Fulfillment bei, das muss alles auf der Marktplatzebene entschieden werden.
Ja, das ist ja unsere Rede auch immer. Also jetzt, wenn du uns schon erwähnst, dass wir diesen Austausch ja auch mit den Kunden suchen, sagst du, musst dich natürlich auch damit auseinandersetzen. Aber ich wollte jetzt nur mal sagen, Leute, ihr seid so deep. Ne? Ich bin ja dankbar, dass ich Gast in meinem eigenen Podcast sein darf heute und da so viel lernen kann und zuhören kann. Ich bringe meine Anekdoten gar nicht unter, aber eine muss ich jetzt trotzdem dazu sagen. Weil dieses POS, ja, mit dem Produktbild, ist ja der gute alte Aufsteller. Ist doch nichts anderes, als wenn ich mich zurückerinnere an meine Jugend in der einzig großen Stadt in der Nähe, nämlich Fürth. Die meisten Leute kennen es nicht, es ist bei Nürnberg. Die Fürther werden mich jetzt hassen. Gab es 3 Videotheken. 3. Und in welche bin ich rein? In der Schwarzenegger als Terminator vorne vor der Tür stand, in so einem massiven, was dann jetzt bei eBay mittlerweile für Tausende von Euro als Fandom irgendwie verkauft wird. Diese wirklich kunstvollen 3D-Aufsteller, die man damals gemacht hat. Da stand nicht einfach, wir haben auch Terminator und dann war das nicht, sondern du hast den Typi halt einfach vor die Tür gestellt und da bist du rein.
Ja.
Also.
Ja. Ja, ja und nein. Der Aufsteller entspricht aus meiner Sicht dem Upper Funnel Retail Marketing. Ne? Also der Aufsteller ist in meinen Augen das Äquivalent vom Hero Teaser. Ich glaube, das, was ich eigentlich meine mit dem Produktbild, ist quasi deine Verpackung. Jetzt stell dir mal vor, du bist Joghurtproduzent und du lieferst im Grunde genommen tonnenweise den Joghurt an und sagst, ey Aldi, füll den einfach in irgendeine Box, ja, und schreib da der Joghurt mit der Ecke drauf. Ja. So. Würde auch keiner machen. Der Joghurt mit der Ecke sagt, nee, ich own hier schon das Produktpackaging. Ja, weil ich will, dass wenn der Kunde vor der Joghurttheke steht, er den Joghurt mit der Ecke alleine an der Verpackung schon erkennt. Ne? Also diese Aufgabe würden wir doch niemals dem Aldi hinterlassen. Das ist so ein bisschen wie in vielen Ländern, kennt man das ja von der Zigarettenverkauf. Ne? In manchen Ländern wurden ja die vereinheitlicht. Ne? Und da sehen alle Zigaretten gleich aus. Es steht einfach nur so ganz klein Marlboro, irgendwas bla bla bla. Es steht alles nur so ganz nur mit der Schrift. Das ist sozusagen das Äquivalent von dem, was online eben passiert. So, die Marken überlassen im Grunde genommen das Packaging den Online-Shops, wenn sie sich nicht selbst um die Produktfotos und die Produktbeschreibung kümmern. Ganz so extrem vielleicht nicht. Aber am Ende, der Aufsteller ist toll, aber die Entscheidung wird dann oft vorm Joghurtregal getroffen. Und da hast du dann 20 Joghurts vor dir. Und der Aufsteller, der beeinflusst dich in deiner Entscheidung und das Produktpackaging beeinflusst dich. Das heißt, du brauchst beides. Du musst das Upper Funnel Retail Marketing machen. Das sind die Hero-Teaser, die Outfits im Fashion, ne, so. Und du musst sozusagen Lower Funnel Marketing machen. Das ist Sponsored Products, damit du überhaupt erstmal ins Sichtbarkeitsfeld kommst, ne. Das gibt's offline auch nicht, weil offline quasi der Laden einfach aus viel weniger SKUs besteht. Ne? Online hast du Konkurrenz von teilweise über 1 Million SKUs. Also musst du erstmal dafür sorgen mit Sponsored Products, dass du überhaupt ins Sichtbarkeitsfeld kommst. Und dann musst du aber dafür sorgen, dass wenn du sichtbar bist, dann der Kunde auch klickt und kauft. Und das ist quasi der Joghurt mit der Ecke-Vergleich, weil da ist quasi das Produktbild, ja, das und das Model, das, was einen riesen Einfluss auf die Kaufentscheidung hat. Ne?
Ich finde, es also ist ein super Zitat, Marcel, für die, Tarek sagt zum Thema E-Commerce, wie trifft man die Kaufentscheidung? Die Kaufentscheidung wird an der Joghurttheke gefällt. Das finde ich gut.
Das ist gut. Ja, ich habe auch unheimlich viele Anschlussfragen noch zum Thema Arnold Schwarzenegger, aber die stelle ich gerne im Hintergrund. Ich würde aber ich rufe dich an, aber ich habe ein bisschen Sorge, ehrlicherweise, vor den Antworten. Die könnten Teile der Hörerschaft hier verunsichern. Aber ich habe, Tarek, eigentlich noch eine Frage aufbauen auf dem Thema Content und warum Marken das eigentlich nicht machen. Das wäre auch meine Erfahrung. Ich habe früher auch mal meiner alten Tätigkeit überlegt, Mensch, wir produzieren doch für die Marken schon Bilder. Warum geben wir die denen nicht, damit die dem Handel geben können? Und da war mal die Aussage, da hat mich noch nie einer nachgefragt, interessiert mich auch nicht. Also so, da war aus beiden Seiten offensichtlich wenig Interesse da. Zu meinem großen Leidwesen, weil ich nämlich glaube, dass insbesondere beim Thema Content sich sehr viele Marktplätze gemeinsam einen großen Gefallen tun könnten, wenn man das mal normiert. Also schon zu meinen alten Otto-Zeiten haben wir überlegt, wieso gibt es eigentlich nicht so einen Content-Standard? Ne? Also wenn man so möchte, ist Zalando ja zumindest mal gefühlt so der inoffizielle Goldstandard. Also wenn man Daten nach Zalando-Logik produziert, dann erhöhte das die Wahrscheinlichkeit, dass man auf sehr vielen Marktplätzen live gehen konnte. Aber das ist alles sehr individuell. Und als ich mit Marktplatzgeschäft gestartet habe, gab es ja kaum Features auf Marktplätzen. Damit war alles sehr ähnlich. Ne? Es gab eine Schnittstelle, man hat die Daten reingestellt. Und das, was du eben beschrieben hast mit dem UVP reinstellen, mal gucken, was passiert, macht keinen Sinn. Das war ja vor 10, 12 Jahren sozusagen das Standard-Marktplatzgeschäft. Ne? Mehr ging gar nicht. Also man konnte kaum Preise verändern, Retail Media gab es nicht und so weiter. Daher also ein bisschen die Frage, was müsste aus deiner Sicht auch aus der Marktplatzszene von den Marktplätzen selber noch gemacht werden, um diese Hürde des Direktverkaufens zu senken? Ist es eine standardisierte Content-Anlieferung? Ist es ein gemeinsames Logistiknetzwerk, wo ihr vielleicht ja mal drauf hinsteuern könnt mit Zalando? Was ist aus deiner Sicht so der nächste Gamechanger, der nochmal die Hürde für die Marken signifikant senken könnte?
Ja, ich glaube sozusagen diese Immaturity, die ich auf Markenseite beschrieben habe, die gilt ja auch auf Plattformseite. Ne? Also was du schreibst, ist ja alles ganz richtig. Ne? Also die Plattformen sind alle so unterschiedlich und zwar auch in Dimensionen, die unnötig unterschiedlich sind. Also der KYC-Prozess, die Datenanlieferung, pipapo. Das ist alles sehr unnötig und sehr, sehr fragmentiert. Ne? Ich meine, der Merger zwischen About You und Zalando hat ja auch zum Ziel, Teil dieser Fragmentiertheit, dieser unnötigen Fragmentiertheit aufzulösen, indem wir zum Beispiel eben in ein Logistiknetz uns zusammen migrieren. Also wir werden das Logistiknetz von About You und Zalando zusammenlegen. Und früher warst du brauchst es eben ZFS oder CEOS, also quasi Zalando Fulfillment Solution. Und dann musstest du doch mal deinen Bestand splitten, musstest Fulfillment bei About You machen. So, das wird halt ab Ende nächsten Jahres wird das ein Ding sein. Ne? Also hast halt ein Bestandspool weniger, ein Logistiknetz, eine Lieferanavise, ein Lieferantenportal, also soll den Lieferanten auch deutlich einfacher gemacht werden. Wir sind immer noch bei 2 KYC-Prozessen, also auch das wird man hoffentlich mal irgendwann hinbekommen. Also wir gehen da Wege, um zumindest das Zusammenarbeiten mit About You und Zalando für Lieferanten deutlich zu vereinfachen in, sag ich mal, den formalen Schmerzpunkten, die große Schmerzpunkte sein können. Also das beschreibst du völlig richtig. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, macht es wahrscheinlich trotzdem keinen Sinn. Nehmen wir mal an, die ganze Welt ist vereinheitlicht, dass du dasselbe Produktbild bei Amazon, Otto, About You und Zalando hochlädst. weil ich würde schon in der Modelauswahl unterscheiden, ich würde im Styling unterscheiden, weil ich mir 100% sicher bin, und ich weiß es auch aus eigenen Daten, dass Model, Styling, Büsten, Fotografie auf Zalando und About You unterschiedlich funktioniert. Und das kannst du sogar nochmal pro Land. Deutschland brauchst ein anderes Model als in Tschechien. Das kannst du auch nicht mal bei About You. Also, ne, das ist kein Vorwurf der Marken, an Marken, dass sie das nicht machen, weil diese Unterscheidung kannst du noch nicht mal. Aber die Unterscheidung zwischen About You und Zalando und Otto, die könntest du ja machen. Ne? Aber das ist ein beidseitiger Effort. Ich meine, eigentlich müsste About You und Zalando und Otto und Amazon und so weiter müssten ja erlauben, dass du eigentlich 20 Fotos hochlädst und wir übernehmen die Optimierung und sagen dir dann, ah ja, das hat in Tschechien am besten funktioniert, das in Deutschland, das für die jungen Frauen, das für die älteren Frauen. Ne? Also, das ist ja auch was, da müssen wir uns an die eigene Nase fassen als Plattform. Es ist in Teilen die Unfähigkeit der Marken skillseitig, in anderen Teilen ist es die unnötige Komplexität die Nichtvereinheitlichung von Dingen, die vereinheitlicht werden könnten, der Plattform und auch die technische Nichtvorhandensein von Features, wie zum Beispiel das multiple Uploaden von Produktbildern, die du dann gegeneinander testest. Also es ist ein Dreiklang, der in den nächsten Jahren in alle werden Schritte nach vorne gehen. Ne? Ich meine, der ganze Onlinehandel ist ja sowas von in den Kinderschuhen. Alleine die Größenläufe, ne? das ist ja völlig absurd. Ja? Also ich hatte ja mit Mode nichts zu tun bis vor 12 Jahren. Ich dachte ja, sowas wie eine L wäre sowas wie ein DIN A4. Ja? Also gibt es irgendwo so ein Dings und dann siehst du, ein DIN A4-Blatt ist überall das gleiche fucking DIN A4-Blatt. Ist ja nicht so, dass der eine Papierhersteller seine eigene Definition von DIN A4 läuft. Ne? Aber das ist ja in der Mode so. Eine L von Marke A ist nicht eine L von Marke B. Eine 75B, das klingt wie so eine krasse DIN-Norm, ja, also BH-Größen, ist ja nicht eine 75B, ist ja völlig unvereinheitlicht. Also es hört ja nicht auf mit der Nichtvereinheitlichung von Prozessen, wie zum Beispiel Bild-Upload-Kriterien oder irgendwie KYC-Prozessen, sondern es geht ja sogar noch weiter im Online-Geschäft, total schädigend, dass wir keinen Größenlauf vereinheitlicht haben. Wir haben UK, wir haben EU, wir haben US und dann hat sich auch noch jeder dieselben Gedanken, also innerhalb von EU-Größenlauf ist eine L nicht mal eine L. Ja, also wie absurd ist das denn? Ich weiß, ich war tatsächlich gestern mit meiner Frau kurz shoppen. Ich hasse Shoppen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hasse Klamotten kaufen, ja. Und wenn ich Klamotten kaufe, gehe ich tatsächlich ab und an mal offline, sage ich ganz ehrlich. Ey, und dann kam die Frau und meinte, was ist denn deine Hosengröße? Meinte ich, ich glaube 34, 36. Meinte sie, das ist deine Jeansgröße. Was ist deine Hosengröße? Ich so, ey, keine Ahnung, Alter. Was ist das für ein verkacktes System mit diesen Größenläufen, bitte? Und dann ist jeder anders. Dann wollen die einen dir schmeicheln und dann ist eine L eigentlich eine XL und so weiter. Was für ein bescheuertes System hier an der Mode. Das ist ja nur erfunden worden, weil es offline keine große Rolle gespielt hat. Ja? Aber eigentlich online macht das überhaupt keinen Sinn. Das ist so ein Margenzerstörer und ein Kundenunzufriedenheitstreiber. Also ich glaube, man muss immer bedenken, dass diese Online-Industrie 25 Jahre alt ist und die Online-Mode-Industrie faktisch 15 Jahre und es so viele Dinge gibt, die noch zu optimieren sind, ne, um allen Parteien das Leben leichter zu machen.
Ja, und um das noch ein bisschen absurder zu machen, also dann hast du einen Drycorn, da heißt die Größe 1 bis 7 mit Pech, was auch immer das bedeutet, kannst du nicht mehr mappen, also auch nicht mit menschlicher Intelligenz, glaube ich. Und du kannst es noch schlimmer machen, deine Levi's 501, die wird aus 3 Produktionsstandorten produziert, da ist eine 34, 36 je nach Produktionsstandort, was vollkommen anderes. Ne? Wir hatten mal eine sehr bekannte amerikanische Jeansmarke im Angebot, die hatte eine unfassbare Retourenquote, warum? Weil die in Amerika produziert wurde, dann ist das auf einen türkischen Produzenten umgeschwenkt, die hat dann sozusagen nach europäischen Standards produziert, gleiche Hosen. Hat ganz wunderbar funktioniert. Ne? Also gebe ich dir völlig recht, das ist vollkommen absurd. Aber ich finde die Idee der Normierungslogiken einfach grandios. Und ich wundere mich so ein bisschen, dass die Textilindustrie da nicht aufgesprungen ist, weil der geht's jetzt nicht gut. Also die Zahl der Porsche-Fahrer unter den Handelsvertretern ist dramatisch eingebrochen, würde ich sagen. Ja? und da müsste man sich doch eigentlich wirklich mal überlegen, warum gehe ich nicht Dinge an, die auch heute gar keinen Sinn mehr machen. Also Marketing über Größenläufe oder auch Farben. Ne? Warum kann ich nicht eine Suchfarbe mitliefern? Ja, warum muss ich den komischen Namen geben? Also das wundert mich immer so ein bisschen und da hätte ich ja gehofft, ja, weil früher, vielleicht nur in Ergänzung, also ihr habt ja mit, also alleine ihr beide jetzt, ne, Zalando About You, die ja nun über eine gewisse, vielleicht nicht kartellrechtlich relevante, aber so mal aus Käufersicht interessante Wichtigkeit verfügen, könnten wahrscheinlich recht viel, ich sag mal, so ein bisschen diktieren, ne, den Brands. Und deswegen setze ich große Hoffnung in euch, dass ihr sozusagen der Normierung ein bisschen Vorschub leistet.
Ja, ich setze auch große Hoffnung in uns. Aber es ist eben so, die Gesamtklamotten, das gesamte Volumen, also der Gesamt-GMV an verkauften Klamotten pro Jahr beträgt ungefähr 500 Milliarden. Und About You und Zalando zusammen werden dieses Jahr irgendwie bummelige 20 machen, ne? das ist halt leider auch noch nicht so richtig viel. Ne? Es ist auf jeden Fall mal mehr als jeder Einzelne von uns. Und ich glaube, dass so viele obvious Unsinnigkeiten in dieser Industrie existieren, liegt halt einfach daran, dass sie noch sehr, sehr jung ist. Und es gibt halt keinen klaren Gewinner. Ja. Ich glaube, aus Sicht der Kunden und aus Sicht der Branche ist Zalando, insbesondere jetzt als Zalando-Gruppe, ein klarer Gewinner. Aber wenn du dir das Marktvolumen anguckst, dann siehst du, naja, da ist noch viel Luft nach oben. Ne? Das stimmt mich ja irgendwo traurig, weil ich mir denke, wie kann das denn sein? Weil so jung sind 15 bis 20 Jahre jetzt auch nicht. Auf der anderen Seite muss man sagen, es ist extrem jung, ja, für eine Industrie. Und sie ist in der Zeit extrem groß geworden. Aber es stimmt mich auch irgendwo optimistisch, weil das ist ja alles Margenpotenzial der Zukunft. In dieser Branche steckt so viel Potenzial. Wir wollten ja auch ein bisschen über AI reden, aber auch diese ganze AI-Welle wird ja viele Dinge lösen, die Zweifel über Technologie schneller zu lösen sind, als so zu sagen, jetzt trommeln wir mal den nicht vorhandenen Online-Fashion-Verband zusammen. Also keine Ahnung, ob es den gibt, glaube nicht. Auf jeden Fall kann er jetzt nicht so ultra relevant sein, sonst wüsste ich es. Also Online-Mode meine ich jetzt da. Und versuchen jetzt mal alle 7000 europäischen Supplier darauf zu verhaften, was jetzt eine verkackte L bitte bedeutet. Ja? Oder was heißt 34, 36? Ja? Wie viel Zentimeter ist das? So, das, ich glaube, den Schritt muss man gehen. Parallel müssen wir aber natürlich auch an Dingen arbeiten wie Virtual Try-Ons, ja? Wo wir halt sagen, wir vermessen den Kunden einfach extrem effizient. Und zum Beispiel, während wir die Büstenfoto erstellen, ist die Büste mit Sensoren ausgestattet, die halt einmal ganz kurz nachmessen, wie lang ist dieses scheiß T-Shirt jetzt, was ist das für ein Material, was bedeutet das in Sachen Elastizität. Und ich map quasi diese Informationen einfach an den Kunden. Und das ist natürlich das Allerbeste, weil da muss man sich also nicht mehr rumschlagen mit L und XL und so weiter, sondern dann können wir einfach die reelle Länge und Stoff Komposition mappen mit dem reellen Körper eines Kunden. Ne? Das ist natürlich noch besser als die Normierung. Nichtsdestotrotz glaube ich, meine Hypothese ist, es wird beides stattfinden. Es wird quasi einiges über AI und neue Technologien gelöst werden. Parallel wird die Normierung und Harmonisierung vorangetrieben. Bei Zalando und About You ist natürlich im allerersten Schritt erstmal quasi in Operations, also ein Logistiknetz und Co. Und dann eben wird's, dann hoffe ich ja, dass wir es weiter schaffen, quasi Marktanteile zu gewinnen, dass unsere Relevanz als Gruppe steigt, sodass man dann eben auch gewisse für alle Parteien, also das ist ja wirklich nur eine Win-Win-Win-Situation. Der Kunde, der Lieferant und der Händler würden davon alle profitieren, also so obvious cases quasi anzugehen, den Online-Einkauf eben zu verbessern, ne? Durch Normierung.
Ja, ich habe da immer so eine psychologische Komponente vielleicht auch noch, dass für den Kunden ist es natürlich auch ein nicht nur 15, sondern unter Umständen 30, 40 Jahre erprobtes Einkaufsverhalten. Und zwar egal jetzt auf welchem Medium, zu sagen, da bei dieser Marke vielleicht auch speziell hat mir eine L immer gepasst. Und dann auch so die Offenheit, jetzt was einen Systemwechsel in dem Fall anzunehmen, indem man sowieso so viele Systemwechsel vorzunehmen hat. Man kauft jetzt auf einmal anders ein, man hat jetzt auf einmal online, man hat auf einmal dieses, hier machen die Läden zu. Ich kann also meine L-Hose jetzt alle 3 Jahre so nicht mehr kaufen, wie ich es gewohnt war. Das ist vielleicht nicht zu unterschätzen, das sehen wir in vielen Bereichen in sozusagen Mediennutzung, Upgrade in den letzten 5 Jahren. Da muss man natürlich massiv dran arbeiten. Das kann man nicht einfach umstellen. Das ist sicherlich eine Art Disruption für den Kunden, so oder so. Natürlich profitiert jeder davon am Ende, wenn einfach die Sache richtig kommt. Aber das ins Mindset zu kriegen, finde ich schon auch nicht ganz einfach, muss ich sagen.
Ja, genau. Offline hat es halt weniger eine Rolle gespielt, weil du halt am Ende einfach in die Umkleidekabine gegangen bist mit 2, 3 Größen. Da war jetzt kein Riesending. Du hast ja keine Kosten verursacht. Ne? Also das Nehmen von Artikeln in die Umkleidekabine hat keine Kosten verursacht. Und die Frustration war jetzt auch nicht so riesengroß. Ne? Ob du jetzt direkt den richtigen Artikel gegriffen hast oder 2, 3 Artikel kurz in der Umkleide ausprobierst, du produzierst keine variablen Kosten und du produzierst recht wenig Frustration, weil du halt dann am Ende minimal mehr Zeit dort drin verbringst. Ne? Deswegen war der Painpoint eben auch sowas wie eine Größenvereinheitlichung einfach nicht vorhanden.
So, jetzt haben wir ein Thema von dem, die wir besprechen wollten, abgehakt.
Ja, Alex, gut, machen wir haben weiter.
Wir müssen eine Serie starten.
Also, ja, also ich muss auch leider in 6 Minuten den nächsten Termin. Also wir könnten jetzt versuchen, noch ganz schnell die AI-Welle runterzureiten oder wir machen hier nochmal Episode 2 irgendwann mal als Follow-up.
Nee, Tarek, pass mal auf. Ich wollte eben gerade sagen, wie geil ist das, dass wir jetzt 1 Stunde lang gesprochen haben und am Schluss kam jetzt mal ganz kurz, ach ja, AI ist ja da auch noch eventuell eine Hilfe. Das finde ich gut. Ich finde das total klasse. Das gibt einen Anlass für Teil 2, weil ich kann natürlich jetzt, wenn du nur noch 5 Minuten Zeit hast, es nicht zu Ende gehen lassen, um ganz kurz darauf hinzuweisen, dass man mit dir in genau 2 Wochen, wir nehmen nämlich heute am Dienstag auf, trefflich beim ECD in München vor Ort auch noch über das ein oder andere Thema diskutieren kann, denn du bist mit About You nicht nur Hauptsponsor des Events, nein, du bist nicht nur in einer Panel-Diskussion auf der Bühne, übrigens zusammen mit der Alisa von Purelei und dem Philipp von Teveo, genau über das nämlich, was kann man für moderne und zeitgemäße Marketingstrategien unternehmen als Marke auf Marktplätzen, um da irgendwie einen Unterschied auszumachen? Nein, du machst auch noch eine Crowdworking-Session, so wie letztes Jahr, bei der dir die Bude eingerannt wurde und bist da und nimmst gerne, glaube ich, auch den persönlichen Kontakt an, wenn jemand Fragen hat. Ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr ich mich darauf freue. Ich hoffe, du auch.
Ich freue mich auch. Die Crowdworking-Session ist ja so entstanden, dass ihr, glaube ich, eine Spontanabsage hattet und ich dann quasi spontan reingegangen bin. Und da freue ich mich besonders drauf, weil die Idee ist quasi letztes Jahr entstanden. Ich bereite einfach nur so, also die Idee ist quasi, wir besprechen mit einer Gruppe, also irgendwie so, keine Ahnung, 50, 60, 70 Leute, wie viel auch immer da in den Raum passen halt, wie ist man erfolgreich auf Marktplätzen? Und ich bin eigentlich nur so ein bisschen Moderator und Impulsgeber, weil ich habe jetzt hier viel gefährliches Halbwissen abgeladen. Mich würde wirklich interessieren, was sind denn die Erfolgskriterien? Das heißt, ich würde mich freuen, wenn dort möglichst viele hinkommen, die nicht so jetzt überlegen, vielleicht mal auf Marktplätzen aktiv zu sein, sondern die auf Marktplätzen aktiv sind. Idealerweise auf mehreren, dass sie es vergleichen können. Und dort dann eben mit der Gruppe die Erfolgsfaktoren teilen. Ich habe ja gerade meine Sicht geteilt. Marcel hat ein bisschen seine Sicht geteilt. Mich würde wirklich interessieren, ich meine, wir sind, Marcel ist noch deutlich mehr an der Front als ich jetzt im Sinne von selbst Marktplatzverkäufer zu sein. Mich würde super krass interessieren aus Sicht der Marktplatzverkäufer, wie geht ihr mit Retail Media um, wie balanciert ihr diese SKU-Fragen aus, Logistik, wie trefft ihr die Entscheidung, welche Marktplätze, wie performen auch die Marktplätze. Mich interessiert natürlich immer extrem stark, wie steht About You im Vergleich zu anderen. So, insofern, da freue ich mich sehr, sehr drauf, weil das eben eine Session ist, wo ich so wenig Redeanteil wie möglich habe, außer ein bisschen moderieren halt, ne? Und möglichst viele hoffentlich eben ihr eigenes Wissen dort eben teilen, was mich sehr, sehr interessiert. Natürlich höre ich da sehr, sehr gespannt zu und wir versuchen das natürlich zu übersetzen als Händler dort, das, was woanders erfolgreich ist oder die Tools, die erfolgreich machen, dann eben auch bei uns einzubauen ins Seller Center. Ne? Insofern freue ich mich sehr auf den ECD und auf das gesamte Programm und insbesondere auf diese Session.
Ich kann das auch nur bestätigen. Ich war ja einmal dabei, als wir eine gemeinsame Veranstaltung in Hamburg gemacht haben letztes Jahr. Da hast du was Ähnliches gemacht. Und es ist wirklich ganz erstaunlich, auch was da zum einen auch kommt aus dem Publikum. Und das hier, liebe Hörerinnen und Hörer, kann nur bestätigen, dass Tarek sich wirklich für jede einzelne Frage Zeit nimmt und da tief eintaucht und du das aufsaugst, was ich echt großartig finde, im Sinne auch daraus zu lernen, dieses Angebot zu geben. Ganz toll. Ich habe auch viel gelernt. Ich meine, Marcel, auch von dir, muss ich sagen, muss ich jetzt mal eben rüberspielen. Was? Mein lieber Schwan. Ja, warte. Ja. Das hat mir großen Spaß gemacht und du bist ja auch dabei beim ECD. Wir dürfen das ja wieder zusammen machen und es sind nur noch 2 Wochen.
Ich habe mich wieder reingeschlichen, ja.
Ich weiß nicht, wie du es immer schaffst. Du bist ja nicht zu übersehen quasi auch.
Das stimmt. Es ist so Sitzschein in der Uni. Ich bleibe einfach sitzen und dann kommt er wieder und dann haben wir schon Hotelzimmer und dann ist auch egal.
Ist ich glaube, so läuft das. Ja, da war ich auch. Sitzschein war, ich glaube, es wurde wegen mir abgeschafft dann.
Ach so, guck an.
An der Uni. Aber erfolgreich bestanden am Ende, trotz Sitzscheinüberhang hervorragend. Wir haben ganz viele sitzende und stehende Menschen nächste Woche und jetzt, wenn ihr diesen Podcast anhört, werdet ihr wahrscheinlich auch innehalten und euch niedersetzen müssen von so wahnsinnig viel Input und Content, der da drin war.
Wer es bisher geschafft hat.
Ich kann mich nur bedanken nochmal, Tarek, dass du da warst. Das war ganz, ganz großartig. Und Folge 2, also quasi, du drückst auf den Knopf, wir legen los.
Ja, ich freue mich auch. Ich freue mich auf Folge 2, dass wir zu den Themen kommen, die wir eigentlich uns vorgenommen hatten. Ne? Also AI, Agentic und vieles mehr, so ein bisschen die neueren, cooleren Themen. Insofern, ja, lass uns das auf jeden Fall machen mit Episode 2. Und ich freue mich vor allen Dingen auf den ECD jetzt bald.
Ja, sehr cool.
Danke.
Danke, dann schön digital draußen bleiben. Ja, unser beliebter Abschiedsspruch. Und ich muss jetzt erstmal zum Nachdenken gehen nach all dem Input. Ciao, macht's gut.
Macht's gut.
Ciao, ciao.
Damit schließen wir ein weiteres Kapitel der unendlichen Geschichte des digitalen Handels. Vielen Dank fürs Zuhören. Hast du Anmerkungen oder Themen für zukünftige Folgen? Melde dich gerne bei uns. Bleib neugierig und informiert. Sende uns eine Nachricht an duo@tradebyte.com.